Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, hallo. Und zuerst möchte ich ein ganz herzliches Merci an all unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer auch senden auf diesen Weg. Weil wir wirklich sehr, sehr Freude haben an all diesen positiven Feedbacks, die wir von euch bekommen. Schon nach der vierten Folge sind wir total in einem guten Flow jetzt, wegen euch eigentlich auch. Ihr gebt uns Auftrieb. Merci vielmals für das. Und noch ein kleiner Hinweis, es gibt ja auch eine Webseite von uns, www.villamargherita.swiss, wo so ein Kontaktformular hat, wo man Fragen kann direkt an uns drei stellen kann, auf diesem Weg. Gut, in der heutigen Folge geht es um ein haariges Schönheitsthema, das mit ganz starkem Gefühl verbunden ist. Ich bin gespannt.
Genau, und Priska stellt euch den Fall von der Buschi Uschi vor.
Genau, die Uschi ist zu mir in die Villa Margherita gekommen mit einem Problem. Und zwar mit ihren Haaren. Sie ist bekannt für ihre Mähne. Man sagt ihr auch Buschi Uschi. Und sie arbeitet auch als Model und wird wirklich besonders gerne gebucht, wenn man in der Reihe von den Models noch jemanden will, mit einem völligen Haar gebracht. Jetzt ist es aber so, dass ihre die Haare büschelweise ausfallen und sie fragt sich, was sie da dagegen machen kann. Und darum hat sie sich gemeldet. Ich habe gefragt, was ein bisschen die Vorgeschichte ist, was die Ursachen könnten sein von diesem büschelhaften Haarausfall. Und sie hat gesagt, ja, sie hat gerade zweimal hintereinander eine COVID-19-Infektion gehabt. Und es war zwar nicht richtig schlimm gewesen, also sie hat nicht ins Spital müssen gehen, aber sie ist doch insgesamt fast 7 Wochen mehr oder weniger im Bett gelegen. Und es hat sie wirklich recht verwünscht. Jetzt geht es ihr wieder besser. Es geht jeden Tag ein bisschen besser. Aber jetzt, ein paar Wochen später, ist jetzt eben losgegangen mit dem büschelhaften Haarausfall, was natürlich sehr beunruhigend ist. Sie ist richtig alarmiert. Sie sagt, nicht nur die Haare gehen aus. Die verbleiben, sind zusätzlich dünner geworden. Die Locken sind fast verschwunden. Kurz gefasst, sie sehen aus, als hätte sie in eine Steckdose reingelenkt. Also auch noch spröd und die Kopfhaut tut auch noch jucken. Also das stört sie fast am meisten jetzt im Moment von der Sensation her.
Du, Priska, wie alt ist denn die Uschi?
Die Uschi ist 27.
Ah, okay. Ja.
Also relativ jung. Ja. Mhm.
Und, also was relativ jung? Sehr jung, würde ich sagen.
Ja, wo du recht hast, ist recht. Ja, und Uschi hat verschiedene Produkte schon eingenommen, Tendenz steigend, Menge steigend. Zum Beispiel Chlorella hat sie schon genommen und sie hat sie noch irgendwo im Internet etwas von Boxhorn gelesen. Sie hat mich gefragt, soll ich das auch noch nehmen? Jetzt habe ich gedacht, jetzt tun wir das doch hier zusammen besprechen, was man so beachten und was sie einnehmen können, was ihr auch noch würdet dazu meinen. Und wie man sich helfen kann.
Boxhornklee erinnert mich an Stille. Das ist eine Empfehlung von der Hebamme für die Milchförderung.
Das ist wahr, ja.
Genau, ja. Aber du, welcher Facharzt ist jetzt hier für einen Haarausfall zuständig?
Also grundsätzlich der Dermatologe, Venerologe, wenn man es so sagen kann. Und auch der Gynäkologe.
Ja, der Venerologe. Ist das der Venenarzt?
Nein, das hat nicht mehr gefäßt zu sein, sondern eher mit Geschlechtskrankheiten zu tun, so in dem Sinn.
Oh, tatsächlich.
Venerologie. Mhm. Genau.
Okay.
Also, die zwei Ansprechpartner sind sicher richtig und wichtig. Auf das kommen wir noch. Warum?
Duschi hat jetzt sehr markanten Haarausfall gehabt. Sie hat ja die Büschel beim Dürrenbürsten sozusagen drinnen gehabt. Das ist jetzt ein bisschen doppeldeutig, Entschuldigung. Ab wann redet man denn von einem Haarausfall? Wie erkennt man das?
Genau, das ist, also Bürste ist ein gutes Stichwort. Wenn man die Bürste wirklich voll hat, am Morgen, wenn man die Haare durchbürstet, aber auch, wenn zum Beispiel nach dem Haarwaschen der Abfluss regelmäßig verstopft, um den der einfach den Abfluss wieder reinigen muss, regelmässig rufen. Und Oder wenn zum Beispiel im Kopfküsschen am Morgen einfach ja, das voll ist, voll Haar ist und der Partner findet, er hat die ganze Zeit irgendwelche Haare im Mund.
Beim Küssen.
Ja, also normal ist, man sagt mir ja so, ist so ein bis 100 Kopfhaar fallen pro Tag aus, aber ich glaube nicht, dass das jemand zählt. Eben, darum geht es mehr so ein bisschen um den Blick in die Bürste. Ja.
Oder einfach eine Veränderung von dem, was man gewöhnt ist. Also eben der Blick in die Bürste. Oder eben, wenn es von Hand auch schon auskommt, wenn du mit den Händen durchfährst, dann ist sicher ein Anlass, für das genauer anzuschauen. Grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen zwei Formen von Haarausfall. Einerseits, das ist so ein bisschen das Bekanntere, die Alopezie, die es gibt. Auch bei den Männern, die sogenannte Glatze.
Geheimratsecken.
Oder Geheimratsecken, verschiedene Begriffe. Gibt's da, das ist eine sichtbare Lichtung vom Kopfhaar. Und dort ist eben wirklich dort, wo man kahle Stellen hat, dann redet man von Alopezie. Dort sind die Ursachen häufig hormonell. Es gibt auch noch ein paar immunologische Ursachen. Aber dort ist der Grund, eben ist die Ursache vor allem hormonell. Und nachher gibt es das sogenannte Effluvium. Und das ist ein Vorgang, wo die Haare sich einfach ausdünnen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn es jetzt ein Wald wäre, ist es nicht so, dass es gerade eine Lichtung gäbe, wie bei der Alopezie, wo es wirklich kahle Stellen gibt, sondern dass es allgemein eine Ausdünnung von diesen Haaren gibt. Und dort gibt es als Ursache häufig eine vorhergehende Infektion. Also es muss nicht immer Covid-19 sein. Es ist bekannt in der Literatur nach Malaria, nach Tuberkulose, aber auch nach Operationen. Es gibt die Leute, die nach Operationen stark Haarausfall haben. Und das läuft auch unter der Kategorie Effluvium.
Also ein Trauma, etwas, ja. Eingriff im Lebenslauf oder so, genau.
Ja. Oh ja, das ist auch ein spannendes Thema. Trauma.
Trauma, genau. Irgendwie habe ich ja bei der Infektion werden die Haarfollikel wirklich geschädigt durch den Infekt. Und das heisst, die Haare gehen alle in eine gleiche Phase, was ja sonst im Haar, das kann man auch noch dazu sprechen, unterschiedliche Phasen immer hat, das ganze Haar gebracht. Und darum gehen sie dann auch wirklich viel zusammen aus. Also das heisst, nach 2 bis 4 Monaten, nach so einem Ereignis eigentlich, haben wir eben mehr Haare, die ausgehen.
Du, ich nehme doch das zum Anlass, die verschiedenen Phasen des Haarwachstums vorzustellen. Das Haar hat grundsätzlich 3 Phasen. Eine Aufbauphase, die sogenannte Anaphase, und 90% von allen Haaren befinden sich in dieser Aufbauphase. Dann kommt das Haar in eine Ruhephase und am Schluss von dem, also mehrere Jahre, ist das Haar in der einen oder anderen Phase und erst am Schluss kommt es zu dieser Abstossphase, wo das Haar ausgestossen wird. Das ist die telogene Phase. Ich habe immer den Vergleich zum Baum gerne genommen. Ein Baum hat ja auch verschiedene Phasen. Im Laufe des Jahres macht er verschiedene Phasen durch. Im Frühling werden Blätter gebildet, nachher werden die mit Wasser versorgt, die wachsen. Und im Herbst, Ende Herbst, tut der Baum die Blätter wieder abwerfen. Ein bisschen ähnlich wie ein Haar in seinen Wurzeln. Es ist so, beim Baum, der tut einfach ein bisschen wirtschaftlich Haushalten, sage ich mal. Wenn das Wasser limitierend wird, zum Beispiel im Herbst oder im Winter, wenn das Wasser sogar gefriert, dann sagt er sich, okay, wenn das Wasser knapp ist, dann ziehe ich mal die Blätter wieder ab. Er wirft sie ab und hat dann das Wasser zur Verfügung für die essentiellen Funktionen und so für sich wieder zu regenerieren. Also, das ist echt Analogie. Es hat mich jetzt gerade auf die Idee mit der Lichtung, die wir auf dem Wald, den wir vorher hatten, hat das mich gerade angespornt. Jetzt ist es grundsätzlich so, auch der Körper muss haushalten, wenn eine Infektion da ist. Dort werden Nährstoffe und die ganze Energie ist natürlich prioritär wird eingesetzt gegen die Erreger, also die Abwehr. Und durch das stehen dann die Nährstoffe später nicht mehr für die Haare zur Verfügung. Der Körper setzt dort, wie der Baum eigentlich, Prioritäten. Es ist wichtiger zu überleben, anstatt eine schöne, attraktive Haarpracht können zu bieten. Ja. Aber wie gesagt, das ist beim Effluvium ist das ganze, wie sagt man, auch telogenes Effluvium, weil quasi die Haare fast quasi notfallmässig, SOS-mässig, in die telogene Phase versetzt werden, in die Schlussphase und dann abgestoßen werden.
Genau, es gibt eigentlich eine Verkürzung von der Aufbauphase durch den Schock. Mhm. Eigentlich, oder?
Gell, es gibt manchmal schon, zum Beispiel in der Schwangerschaft, gibt es auch sonst Phasen, wo... Ja, dort ist ja etwas mit diesen Phasen, genau. Anja.
Dort hat man sehr viele Phasen in der Schwangerschaft.
Phasen über Phasen. Ist es gerade
Embryonalphase.
Nein, aber das stimmt. In der Schwangerschaft ist es so, dass das Haar in der anagenen Phase stehen bleibt. Also das heisst, es geht gar nicht weiter. Und darum hat man dann in der Schwangerschaft auch wirklich so ein Haar gebracht, wie sonst nie. Man hat schöne Haare, man fühlt sich auch gut durch das. Und dann kommt nachher der Schock nach der Geburt, 2 bis 4 Monate, hat man plötzlich eben büschelweise Haar in der Hand. Man sieht ja, mit jeder Schwangerschaft verliert man den Zopf und einen Zahn. Das ist so eine alte Redewendung. Ja. Aber es ist wirklich nicht so, dass man mehr Haar verliert, sondern einfach die Haare, die eigentlich während der Schwangerschaft schon ausgefallen wären, fallen einfach ein bisschen später aus.
Und die Zähne, wenn man genug substituiert, sollte eigentlich heutzutage auch nicht mehr ausfallen.
Genau, ja. Das ist ja so beruhigend, oder? Ja, und beim Baby ist es auch noch ähnlich. Das bekommt von der Mutter in der Schwangerschaft ja die Hormone über die Plazenta. Und dann ist es also so, bei der Geburt sinkt ja der Hormonspiegel ab und die Versorgung ist ja gerade unterbrochen. Also ist ja ein Trend vom Baby. Und darum hat er so etwa 2 bis 4 Monate nach der Geburt bekommt sie so ein Glätzeli. Also das ist eigentlich...
Buschi. Das Buschi. Wir sagen das Buschi im Luzernischen.
Wir nicht im,
Baby nicht in den Kopf fahren.
Gut, also das Buschi, wo plötzlich kein Buschi mehr hat.
Sondern Fokuhila.
Sondern ein Fokuhila oder ein Glätzeli. Das ist auch normal und das kommt alles wieder. Was man auch noch muss sagen von der Phase, ist, dass es auch bei Frauen über 40, da verändert es auch etwas vom Haarzyklus, nämlich, dass die anagene Phase, also die Aufbauphase, verkürzt wird. Das seit vorher mehrere Jahre, ja, so bis 6 Jahre dauert das manchmal. Und dort ist sie dann wirklich verkürzt auf 2 bis 3 Jahre. Und somit hat man auf dem Kopf viel mehr Haar, die eigentlich auch in der telogenen Phase sind, also in der, auf der Abschlussliste eigentlich. Also
das Verhältnis, ist mega gemein.
Ja, das Verhältnis wird sich ein bisschen verändern in dem Sinn. Es sind dann nicht mehr 90% in der anagenen Phase und 10% in der Ausstossphase, wie es bei den Jüngeren ist.
Liska, du hast vorhin das Effluvium schön beschrieben im Zusammenhang mit der Infektion, wie jetzt bei der Uschi, die die Covid-Infektion durchgemacht hat. Ich möchte gleich noch vielleicht zum Abrunden schnell die Alopezie bringen. Also dort gibt es ja die hormonellen Ursachen. Die meisten haben es vielleicht schon gehört, der androgenetisch bedingte Haarausfall. Das Wort Androgen heisst eigentlich nichts anderes, als das zugeordnet ist quasi der männlichen Hormon. Und wie wir alle wissen, leiden Männer häufiger unter den Glatzen. Und eben das ist, weil bei dem androgenetischen Haarausfall einfach eine Dominanz vom aktiven Testosteron quasi den Tor zum Abstoßen bringt.
Ja, und es sind auch nicht alle Männer, und das hat auch noch mit der Aktivität des Enzyms zu tun, von der 5-Alpha-Reduktase. Und auch mit der Anzahl der Rezeptordickel am Follikel von diesen Androgenen. Also darum haben nicht alle Männer Glatze.
Genau. Obwohl sie viel...
Also das Enzym ist zum Aufschlüsseln, dass du Testosteron in die Aktivform wandeln.
Genau, ja. Und darum ist es... Aber grundsätzlich sind die Männer natürlich sensibler auf eine Glatzenbildung, weil sie einfach auch mehr von diesen Rezeptoren, diesen Follikel haben als Frauen.
Aber man kann nicht sagen, dass die mit einer Glatze besonders viel Testosteron haben in diesem Fall.
Nein.
Sondern dass die an den Haarwurzeln besonders empfindlich auf das Testosteron reagieren.
Ist so.
Was wir auch häufig antreffen, dass halt Leute Medikamente verschrieben bekommen, die den Haarausfall verursachen können. Da ist vielleicht noch interessant, dass es auch Cholesterinsenker sein können, so Bluthoch. Druckmittel wie ACE-Hemmer, Beta-Blocker. Wir kennen es sicher alle von der Chemotherapie, also die Zytostatika, auch mal Blutverdünner, die man über längere Zeit muss nehmen muss. Genau, was haben wir noch hormonell?
Also hormonell, ja, kommt man noch Schilddrüse natürlich, wie immer im Sinn.
Ich kann auch jede Folge. Mal Folge
machen, weil, genau, das ist ein ganz wichtiges Hormon. Und sowohl eine Über- wie eine Unterfunktion hat auch einen negativen Effekt auf das Haar.
Genau, Stress ist auch, weil Stress kommt glaube ich auch in jeder Folge vor. Also Stress hat halt das Cortison, das erhöht ist und wo man auch im Stress einfach viel verbrauchen, auch von diesen Mikronährstoffen.
Und ich komme nochmal auf den Eisenmangel. Bei einer eben übermenstarken Blutung, also bei einer sehr starken Mensblutung, verliert man jeden Monat an Eisen. Mhm. Also das ist auch eminent wichtig, dass man auch den noch abcheckt, ob nicht das...
Aber nicht nur die Blutung, auch der Darm, einfach, was Eisen nicht aufnimmt. Bei irgendwelchen Verdauungsproblemen oder Darmschleimhautentzündungen etc., die gehört sicher auch. Also die ganze Sparte von Mängeln gehört eigentlich dazu. Es gibt ja noch andere Mängel. Oder eine dauerhafte quasi Abstinenz von Essen, zum Beispiel Fasten oder Magersucht, die einfach zu Mängel führt allgemein.
In dem Fall ist dann sicher das Haar fast ein kleiner Spiegel vom Ernährungszustand. Jetzt mal, wenn wir mal die Hormone auf der Seite lassen. Das Haar hat ja sehr komplexen Aufbau, komplexer als man vielleicht würde denken. Das ist das sogenannte Keratin. Das ist eine Hornfaser. Kommt, in der, eben, das Haar besteht aus Keratin. Keratin haben wir auch in den Fingernägeln. Das ist eine, das ist eine Ähnlichkeit. Also häufig, wenn es den Haaren nicht gut geht, geht es auch den Fingernägeln nicht gut und umgekehrt.
Du würdest jetzt dir gerade einen Mangel diagnostizieren.
Ja, ich habe immer in der Apotheke allen gesagt, zeigt mir mal eure Fingernägel. und Horn ist natürlich auch...
Nicht Hände, zeigt einfach eure Finger.
Einfach nicht Zehennägel.
Genau, oh ja. Nochmal, also das wäre jetzt nichts für mich. Zeigt mal eure Zehennägel. Okay.
Und insofern aber ist ja immer mein Traum, dass ich an Äußerlichkeiten erkennen kann, was innen fehlt. Und Haare sind natürlich hier besonders gut geeignet. Und die haben da verschiedene Ursachen gebracht vom Haarausfall, vom hormonellen.
Das war ein richtiger Schlagabtausch.
Ja, die haben fast aber ein bisschen überbieten.
Ja, genau. Wir hatten jetzt gerade eine Challenge gehabt.
Aber was der noch nicht gebracht hat, ist, dass auch Schwermetallbelastungen im Körper zu Haarausfall führen können. Zum Beispiel Cadmium und Blei sind Metalle, die im Körper gewisse Prozesse können verhindern, also zum Beispiel gewisse Mikronährstoffe können abblocken oder verdrängen, und das kann sich auch in Haarausfall äußern. Das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht gerade sofort in Sinn kommt, wenn man Haarausfall hat.
Ja, kann man das überhaupt checken, ob man das hat? Tell me.
Nein, wir können eine Haarmineralanalyse machen, gell, Janine? Das haben wir.
Kennen wir aus unserer gemeinsamen Zeit.
Ja, da haben wir auch eine Haarmineralanalyse können schmackhaft machen.
Ja, wir
haben
auch in einer
Kurzhaarfrise gehabt. Ja, nein, man muss zwei, also je nachdem, wo das man es nimmt, ist es dann halt viel. Wenn man es im Kopf nimmt, nimmt man es im Geschichtsstück, also im Nacken, da die feinen Nackenhaare. Meistens kann man dort zwei Esslöffel, die fehlen, gut verkraften. Man kann aber auch Schamhaar geben. Falls
man noch
zwei, falls man zwei Esslöffel Schamhaar kann, zur Verfügung stellen, wäre das natürlich ideal. Und das macht man nicht für die Haaranalyse, also zum Schauen, wie es den Haar geht, sondern das Haar sind auch Speicher, wie soll ich sagen, ein Speichermedium. Also man kann gewisse Vergiftungen kann man sehr gut im Haar nachweisen. Die Schulmedizin hat ein bisschen Mühe mit der Haarmineralanalyse.
Was?
Mal, Anja. Also es wird eingesetzt, aber vor allem bei, wie soll ich sagen, in der Gerichtsmedizin, bei den Toten, zum schauen, ob es Vergiftung hat gegeben.
Nur bei den Toten?
Drogenrest, oder?
Oder auch Drogen. Bei den Drogen ist es anerkannt, ja, aber genau. Bei den Mikronährstoffen hat sich Gauche-Sache bis jetzt nicht durchgesetzt. Und darum, aber in der Apotheke, in gewissen Apotheken kann man eine Haarmineralanalyse machen. Wichtig ist sicher nicht nur das Resultat zu haben, sondern auch die Auswertung und ein Beratungsgespräch zu machen. Spannend. Ich mache das regelmässig, auch für meine hohen Dosierungen, die ich sonst an Mikronährstoffen einnehme, ein bisschen zu rechtfertigen und noch zum Wissen, ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin mit meinen Supplementierungen. Ja, ich habe vorher gesagt, das Haar hat einen hohen Turnover, einen hohen Stoffwechsel. Und das ist, hat es eben gemeinsam mit dem Immunsystem. Immunzellen, die haben auch einen hohen Turnover. Und darum konkurrenzieren die um gewisse Mikronährstoffe. Und dort, das, was ich vorher gesagt habe, werden Prioritäten gesetzt für das Überleben. Jetzt ist es so, das Gute daran ist, wenn man Mikronährstoffe zuführt, hochdosiert, kann man sehr schnell auch eine Verbesserung feststellen an Haar- und Fingernägel. Da muss man nicht lange warten. Also im Normalfall, wenn man jetzt eine Mangelernährung hat, wenn man dort wieder auftitriert, sage ich mal, kann man schnell eine Veränderung feststellen. Jetzt im Fall von der Ausstieg geht es sicher ein bisschen länger, bis sie dann wieder auf der vorherigen Mähne wieder auf das kann setzen kann. Aber was ich aus eigener Erfahrung kann sagen, also wenn man da richtig hoch dosiert einfährt, merkt man jetzt das Haarwachstum leider nicht nur am Kopf. Also da kann der Körper, da kann man den nicht auswählen. Man hat leider am ganzen Körper ein vermehrtes Wachstum. Ja,
das kann man von meiner Mama auch sagen, dass Männer auf die Augenbrauen schauen, um zu schauen, wie Jambi-haarig ist. Also, das heisst, Anja, könntest du das bestätigen, dass ein Monobrow Aufschluss gibt über die Jambi-haarig?
Also du meinst, ob man so einen Streifen
Balken auf der Stirn, einen Balken in der Hose?
Also so nicht. Nein, so kann ich es jetzt nicht bestätigen. Das ist wirklich ein neuer Aspekt. Das müsste ich nochmal in eigener Studie ein bisschen, anschauen, ob das wirklich eine schön pflegte Augenbraue auch.
Doppelblind.
Schön pflegte Intimrasur mit sich bringt. Das kann ich zwar nicht bestätigen. Was ich weiss, ist, dass zum Beispiel die Augenbrauenfarbe so ein bisschen mit der Farbe von der Schamhaar übereinstimmt. Mhm. Aber das bringt einem im Leben auch nicht viel weiter, wenn man das jetzt weiss.
Aber es ist gleich noch interessant.
Ja, vielleicht, ja.
Was für Gerüchte rumschwirren, sozusagen?
Gerüchte oder Gerüche?
Gut. Lassen wir es stehen. Also,
ja, weiter im Text. Wo sind wir?
Was vielleicht noch interessant ist, also Priska, du hast die Haarmineralanalyse erwähnt, als quasi Diagnosemittel auch. Der Arzt so in der Sprechstunde, die dann quasi eine Verschreibung bringen in die Apotheke, die haben sicher vorher auch irgendwas gemessen, also labormässig, vielleicht einen Hormonstatus, eben Stress, was wir vorhin eigentlich hatten, da Ursachen. Es ist vieles auch messbar. Und wenn dann gerade bei der Alopezie, also das ist eben der Haarausfall, wo man dann wirklich gerne auch den Facharzt aufsucht, da kommen dann so Rezepte zurück wie Minoxidil, das ist das Haarwasser zum Beispiel, wo man mischt. Und das ist ursprünglich ein Bluthochdruckmittel gewesen, wo gefäßerweiternd ist. Es hat sich aber dort nicht durchgesetzt, sondern in der Nebenwirkung. Man hat eben gesehen, dass es eigentlich das Haarwachstum auch stimuliert, weil die kleinen Kapillare in den Haarfollikeln quasi dann gut durchblutet sind und das Haar gut versorgen. Dann gibt es auch noch, gerade bei den Männern und mit spezieller Anweisung vom Arzt, auch seltener bei Frauen, dass, wie Tanja vorhin gesagt hat, also das Eiweiß, das Testosteron in die aktive Form umwandeln. Das nennt sich Alpha-Reduktase. Das kann man eben als Medikament hemmen. Das ist das Finasterid. Und wenn der Schritt gehemmt wird, tut man eben quasi gegen die männlichen Hormone vorgehen.
Also ja, dass eben das genau. Aktive Form bleibt, wo ja, eigentlich eben
und,
so Sachen...
Und weniger kann Form. Im Haar Einfluss nehmen. Und das ist noch ganz spannend. Ich habe gerade letzte jemand das erste Mal gesehen, wo gesagt hat, sie haben Eigenbluttherapie gemacht. Das heisst, man nimmt dann das Blut, kann man das erklären, das zentrifugieren. Und dann hat man so ein Plasma, also ein Blättchen von den Blutblättchen sind in dem Plasma drin. Und das Plasma spritzt man dann auf den Haarboden oder unter die Haut. Und dort hat es Wachstumsfaktoren drin, die quasi das Haar wieder stimulieren. Einfach, dass wir das noch abgerundet haben, was so schulmedizinisch auch noch gemacht werden kann bei Alopezie.
Das ist ja vielleicht unseren werten Zuhörerin bekannt unter dem Namen Vampirlift, der im Gesicht auch eingesetzt wird. Das ist an sich die gleiche Technologie, die man auch bei Haarausfall kann einsetzen kann.
Wegen diesen Wachstumshormonen.
Ja, genau.
Oder Faktoren, ja.
Genau. Und darum, also was ich noch ergänzen möchte, ist, dass wir ja jetzt den Podcast auf das ausgerichtet auf das telogene Fluvium, das eben durch eine Infektion verursacht wird. Und dass wir sicher irgendwann einen ganz spannenden Podcast werden machen über die ganzen Alopezien, die eben hormonell bedingt sind durch zu viele männliche Hormone. Was jetzt da den Rahmen würde sprengen. Und darum haben wir uns beschränkt jetzt mal auf das.
Genau, wenn wir wissen, was Duschi überkommt. Genau.
Oh, für sie habe ich natürlich sehr viel parat gemacht, weil es ist bekannt, wenn du einen Mikronährstoffmangel hast, dann wächst dein Haar einfach grundsätzlich langsamer. Und Duschi, wie ihr euch vorstellen könnt, wünscht sich natürlich möglichst schnell wieder, wie ich vorher gesagt habe, Mähne. Und ich empfehle ihr sicher hoch dosiert Biotin. Das ist eines der B-Vitamine, das die Haare dichter macht. Plus alle B-Vitamine hoch dosiert. Ich würde sogar noch weitergehen. Kommt, wir geben ein richtig hoch dosiert Multivitamin, Multimineral Präparat. Aber wirklich nicht eins für Anfänger. Vielleicht sogar ein rezeptpflichtiges gibt es ja auch, wo man mit etwas höheren Dosierungen schafft, wo unbedingt Zink muss drin haben, Eisen, Vitamin A und Vitamin C. Vitamin C braucht es für die Quervernetzung von diesen Keratinfasern. Und ganz, ganz wichtig sind Proteine. Protein
so Eiweiß.
Ja, Eiweiß. Die bestehen ja aus Aminosäuren. Kann man sich so merken, ein Proteinmolekül, wenn das jetzt eine Perlenkette wäre, dann ist jede einzelne Perle eine Aminosäure. Und das Keratin, wenn das jetzt die Kette wäre, besteht aus sehr vielen Aminosäuren, die Schwefel drin haben.
Die schmecken sehr fein nach faulen Eier.
Ja, das ist ja so. In Eier hat es übrigens auch Schwefel drin.
Ja, das passt.
Ja, das passt. Mhm. Und die schwefelhaltigen Aminosäuren, das sind Cystein und Methionin. Das sind die, die eben leicht Eigengeruch haben. Und Taurin gibt es auch noch. Das ist das, was man bei den Kindern gibt. Wenn man bei den Kindern Schwefel geben will, und die nehmen es nicht wegen dem Geschmack, dann gibt man meistens Taurin.
Und das hat es auch im Red Bull.
Das ist ja so. Darum heisst es ja Bull, ja. Toro.
Aber das ist kein Grund, Anja, zu rechtfertigen, dass du das M-Budget Energy Drink, das auf dem Tisch steht, regelmässig setzt. Das ist keine Taurinquelle.
Schade. Du hast ja gedacht, ich habe eine Entschuldigung. Oder ja, ich meine, einen guten Grund, das zu trinken.
Ja, nein, leider hat es nicht so viel Taurin. Also es ist auch nicht gerade wenig, was drin ist. Ich habe mal die Dosierungen angeschaut. Ich würde jetzt dort
wirklich... Du musst jetzt auch einen grusigen
Tee trinken, den ich da habe. Ja, unseren Leber-Gaul-Tee. ja, Energielevel, das müssen wir vielleicht auch mal noch eingehen. Also für die Dusche haben wir Cystein und Methionin parat. Am besten ihre gesamte Mischung. Wenn jetzt jemand Vegetarier ist und keine Proteinmischung, die einen tierischen Ursprungs, dann lohnt es sich halt, die Monosubstanz, eben L-Cystein oder L-Methionin, einzunehmen. Und die beiden Aminosäuren hat es übrigens in Hirse drin.
Ah, stimmt, ja. Das hat sie fast in allen fertigen Haarwuchsmitteln drin.
Hat sie immer Hirse, das ist so ein altes Hausmittel.
Das kann man auch essen, oder? Hirse, mhm. Das ist auch... Im Müsli.
Genau, auch im Ayurveda gibt es ja viel so Hirsenbreien. Je nach Typ, wo man da ist, hat das eine gute Wirkung. Und das ist, wegen dem ist das gut für die Haare, weil das schwefelhaltige Aminosäuren drin hat.
Und eigentlich so, also ich liebe Kopfmassagen. Am besten dann die, wo man dann aussieht wie ein Grupp zu. Und
so Ayurveda ist der jetzt
gerade, ja. Ist das auch noch... Gut, wenn man das macht für das Haar, wenn man die Kopfhaut ein bisschen massiert.
Ja, auf jeden Fall. Das haben nicht alle Leute gerne. Das ist auch etwas sehr Emotionales übrigens. Meine Lieblingswaffe ist, dass gewissen Leuten wird gerade schlecht, wenn man eine Kopfhaut massiert. Und die haben das wahnsinnig gerne. Kopfhautmassage ist insofern gut für das Haar, weil es die ganze Zirkulation anregt und all die Mikronährstoffe, die Duschi ja hoffentlich jetzt einwirft, auch schön in der Haarwurzel verteilt. Also, dass es wirklich auch dort ankommt. Es nützt nichts, wenn die Gefäße dort oben total verengt sind, wenn man zum Beispiel gestresst ist. Adrenalin tut ja Gefäße wie zusammenziehen. Also, entspannen. Also, das ist eigentlich sowieso eine ganz gute Idee, eine Ayurveda-Massage für die Uschi.
Stressreduktion.
Ja, für die Anja auch noch. Stressreduktion plus Anregung von der Zirkulation plus noch die Öl, die es natürlich da hat. Die man braucht für die Massage, die grundsätzlich auch für das Haar gut sind. Nicht unmittelbar attraktiv, aber spätestens nach dem nächsten Haarwaschen sieht es dann gut aus.
Apropos Haarwaschen, kann man da noch etwas rausholen? Wenn man von der Pflege oder dass man zum Beispiel eben nicht zu viel Haarwaschen oder nicht zu heiß föhnen.
Also ich denke, besonders weil die Dusche sagt, Kopfhaut juckt es auch noch, ist sicher wichtig, dort ein Shampoo zu nehmen. Wo nicht zusätzlich austrocknet. Vielleicht nicht das Kohle-Shampoo oder so ein Cleansing-Shampoo, dass man dort auf etwas Mildes setzt. Wo, es gibt auch, ich komme wieder auf das Urea zurück, es gibt auch Shampoo mit Urea drin. Das, bei denen längt es schon, für einen Juckreiz zu stillen. Es gibt auch noch Lotionen, die man auftragen kann, aber das ist dann schon eine Stufe weiter. Es ist ja momentan noch der Trend zu den Seifen-Shampoos, also dass Shampoos aus, wie sagt man, als Stück verwendet werden, so im Rahmen von weniger Abfall und weniger Silikon und weniger, was haben wir alles noch im Abwasser. Und das ist dann, vielleicht müssen wir mal noch eine Spezialfolge über Haarpflege machen. Ich denke, jetzt bei der Uschi ist sicher wichtig, etwas zu nehmen, das nicht zusätzlich reizt und von innen her so richtig mit Power-Nährstoffen
das Haar zu pimpen. Und das Morgenei?
Ja, das Morgenei.
Nebst dem Rüblisaft.
Ja, du, da haben viele Leute, die haben geschrieben, du, der Rüblisaft. Ich glaube, Migros war ausverkauft nach unserer Folge im Rüblisaft.
Mit dem Rüblisaft.
Ja.
Ja. Also, du hast gesagt, dass das Haar braucht sehr eine umfassende Ernährung. Genau, und
Also ich glaube auch, dass man muss sagen, dass nicht jede, die jetzt an Covid erkrankt ist, mit einem Haarausfall muss rechnen. Aber nicht erklüpfen, wenn eben 2 bis 4 Monate nach so einer Infektion die Haare ausgehen. Es ist reversibel, also es kommt alles wieder, weil die Infektion hat man ja sicher bekämpft und ist wieder gesund worden. Das ist
also Geduld.
Geduld ist wichtig, ja. Das habe ich auch, sage ich immer bei den Patientinnen, die ich behandle, einen Haarausfall. Man darf da nicht mit einer sofortigen Reaktion auf etwas rechnen. Also mindestens ein halbes Jahr muss man dem Zeit geben, weil das eben so eine lange Phase hat, das Haar.
Aber es ist nicht so, dass das wird ja kontinuierlich besser. Und ich denke, der Weg zur Besserung ist manchmal auch schon viel wert.
Ja, und dass man etwas machen kann, oder?
Dass
man unterstützend wirkt.
Ja.
Merci für die guten Tipps.
Ja.
Gehen wir jetzt gut Deutsch oder was?
Ja, es ist schon gleich Ostern.
Ja, und es ist wichtig, behaltet eure Mikronährstoffdepot hoch, dann seid ihr gefeit vor allen Mangelerscheinungen, die sich dann den Haaren zeigen würden. Und dann würde ich sagen, frohe Ostern.
Ja, tschüss.
Ja, ciao zusammen. Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.